Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Ausgabe vom Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und wir besprechen heute den neuen Film von Joachim Trier, nämlich Sentimental Value. Und der hat in Cannes auch den großen Preis der Jury abgeräumt und ob der Preis gerechtfertigt ist und noch vieles andere werden wir heute hier besprechen. Und weil es sich angesichts des Filmes so schlecht alleine streitet, sind heute an meiner Seite der Kenny, hallihallo.
Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Tag.
Und der Tim, der heute als offizielles Mitglied seinen Einstand hier beim Telestammtisch hat. Hi Tim.
Hallo, ich bin heute auch nicht so streitsüchtig, verspreche ich.
Schade.
Ja, das werden wir noch herausfinden im Laufe des Podcasts. Ich habe gesagt, bevor wir mal mit dem Film und der Handlung und sonst was anfangen, fangen wir mit dem Regisseur an, nämlich Joachim Trier. Ich weiß nicht, kennt ihr Filme von ihm oder war das euer Einstand?
Also jetzt kurz in der kurz vor Recherche, ich habe mir die Vita angeguckt, ich kenne nichts davon. Außer
Perfekt.
Der Name, ich habe es zwar nicht gesehen, aber dieses Oslo 31. August, weil da haben ja auch andere, die damit zu tun haben, irgendwie Zusammenhänge. Auch schauspielermäßig waren, glaube ich, auch noch andere von dem Film mit dabei. Aber das ist das Einzige, was ich von der Recherche beim Lesen her gefunden habe. Ich habe nichts davon gesehen.
Perfekt. Tim, bei dir?
Ja, ich habe seine letzten beiden Filme gesehen, Der schlimmste Mensch der Welt und Thelma, ich bin mir immer nicht sicher, wie man das ausspricht, und fand die beide sehr, sehr, sehr gut und dementsprechend war ich natürlich auch gehypt für Sentimental Value, weil der natürlich auch, du hast schon gesagt, den großen Preis in Cannes abgeräumt hat, aber auch ja von Übersee und Co. Sehr viel Lob mitgebracht hat.
Absolut, ja genau, mir geht's ähnlich. Also ich habe den letzten Film von ihm gesehen, The Worst Person in the World, und den fand ich auch sehr, sehr gut und war so, neu Joachim Trier kann man machen und wird auf jeden Fall geschaut. Aber Tim, da du der Neue hier bist, musst du heute ran, magst du ganz kurz die Handlung zusammenfassen?
Ja, ich mag. Und zwar geht es um Nora und Agnes, das sind zwei Schwestern. Nora ist eine Schauspielerin im Theater. Und ja, die haben nicht so die einfachste Verbindung zu ihrem Vater, der Regisseur ist und vor langer Zeit mal sehr bedeutende Filme gemacht hat, aber jetzt so langsam gerät er in Vergessenheit. Und ja, die Zeit seines Schaffens hat er eben sehr viel mit seiner Kunst gebracht und viel weniger mit seinen beiden Töchtern. Und ja, das merkt man eben bis heute, denn die beiden sind nicht so gut auf ihren Vater zu sprechen. Und nach dem Tod der Mutter der beiden Schwestern, ja, kehrt der Vater auf einmal wieder in ihr Leben zurück nach so langer Zeit und Nora will er in den neuen Film, den er vorbereitet hat in den letzten Jahren, als Hauptdarstellerin casten. Und die möchte aber nicht so richtig. Ja, und Gustav, das ist der Vater, der versucht eben jetzt so ein bisschen durch dieses Drehbuch auch Verbindung wieder zu seinen Töchtern zu kriegen nach dem Tod der Mutter.
Genau, ja, ist alles ein bisschen Meta. Es ist ein Regisseur, der über einen Regisseur schreibt, der dann über seine Familie im Film schreibt. Also Meta-Level über Meta-Level. Und auch im Film haben wir Zeitsprünge zu seiner, also zu von dem Vater halt, zu seiner Kindheit und so. Ich würde einfach mal anfangen mit dem grundsätzlichen Ton des Films und dem Vibe. Also ich auch schon wie bei Schlimmste Mensch der Welt. Ich mag das, dass das alles so unkitschig ist. Dass mir der Film nicht vorgaukelt, dass das Leben immer absolut geil ist und dass es immer einfach ist. Und ich mag, dass der einfach, auch wenn es mal scheiße ist, da halt drauf hält und so sagt, ja, schaut es euch an, das ist halt auch einfach Leben. Wie ging es euch damit?
Ja, also da kann ich gleich einhaken, denn ich habe den Film im Kino sehen können, Gott sei Dank. Und davor kam eine kleine Ansprache von Joachim Trier ans Publikum, der sich erstmal dafür bedankt hat, dass man da ist, also das Übliche. Und dann hat er aber was gesagt, was ich glaube generell für seine Filme sehr gilt, aber definitiv auch jetzt für Sentimental Value. Er hat nämlich gesagt, an Kino hat er schon als Kind und als Jugendlicher und als junger Erwachsener sehr geliebt, dass die Geschichten, die dort erzählt werden, vor allen Dingen Familiengeschichten, oft so universell sind und er davon immer fasziniert war, wenn er einen Film vom anderen Teil der Welt sieht, der eine Geschichte erzählt, die auf einmal ganz persönlich ist und ihn betrifft und er sich damit identifizieren kann. Und das ist eben auch was, was er versucht in seine Filme zu packen und wie ich finde, gelingt ihm das auch regelmäßig, jetzt auch in Sentimental Value. Also er versucht immer Geschichten zu erzählen, die sehr realitätsnah sind, ohne dass sie zu persönlich sind, um dem Publikum vielleicht nicht die Chance zu geben, sich damit identifizieren zu können. Also es ist immer sehr universell und man kann sich da immer sehr gut reinfühlen. Also so, das ist so ein bisschen das Gefühl des Films, habe ich den Eindruck.
Kenny, wie war's mit dir?
Tatsächlich ist der Film relativ clean, ne? Also was ist das? Der ist halt wirklich nicht irgendwie total schön. Also, wie das beschreibe ich das? Du hast keine total sauberen Kulissen, ne? Das nicht, aber du hast total scharfe Bilder. Aber du hast eine Welt, wo du sagst, okay, das ist echt. Das fühlt sich wirklich echt an, authentisch. Und das habt ihr auch schon gut beschrieben. Also das fühlt sich wirklich echt an. Du hast auch Sachen dabei, die sich unangenehm anfühlen, ne? Aber theoretisch könnte das echt eine echte wahre Geschichte sein, tatsächlich. Also ja, bin ich voll bei euch, tatsächlich. Was ich richtig geil fand, das war das Intro selbst. Da ging es ja quasi erstmal nur um das Haus. Nicht direkt um die Familiencharaktere selbst, sondern direkt um das Haus. Quasi, das ist ja quasi durch viele Generationen gegangen. Und die Geschichte wurde quasi direkt aus der Perspektive des Hauses erzählt. Als ob das Haus ein eigener Charakter wäre, der dabei zuguckt, wie diese Menschen, die darum leben oder in ihm leben, älter werden und sterben und dann die nächsten Menschen kommen. Und das fand ich cool gemacht. Da gab es dann noch eine richtige Offsprecherin. Und das wirkte dann so ein bisschen wie in solchen Filmen, wo es solche Offsprecher gibt, wo es dann immer so Erklärungen gibt. Zum Beispiel jetzt, woran ich denken musste, ich weiß nicht warum, war die fabelhafte Welt der Amelie. Da gab es ja auch immer diese Sprecherstimme, der immer zwischendurch so ein paar Informationen rausgehauen hat. Oder wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, wo es dann auch so einen Sprecher gab, nur war es halt hier eine Sprecherin. Aber daran hat mich das irgendwie erinnert und das fand ich mega sympathisch. Wobei das ja eigentlich so ein bisschen ablenkend ist, weil in dem Film selbst geht es ja eigentlich viel mehr um diese Familienbeziehung zwischen den Geschwistern zu ihrem Vater. Also das Haus ist zwar, sag ich mal, jetzt Drehort, aber nicht unbedingt der Hauptteil der Geschichte. Ne? Und das fand ich sehr cool. Wie ging es euch da?
Ja, obwohl das Haus ja schon sehr wichtig ist, weil die Schwestern ja mit ihrer Mutter dort bis zum Tod auch gelebt haben und das Haus ja eigentlich noch ihrem Vater gehört und der ja dann, also er will dann eben diesen Film drehen und die Nora lehnt die Rolle ab und dann trifft er halt eine andere junge aufstrebende Schauspielerin, die dann ihre Rolle besetzen soll. Dann kommt die auf einmal ja auch in dieses Haus und ist auf einmal in ihrem ganzen Personal Space und alles ist so... weil dieses Haus ja auch so mit Geschichte für die gefüllt ist und mit Erinnerungen und allem. Auf einmal ist da diese fremde Person, die dann in dem Haus, wo ihre Mutter gelebt und gestorben ist und viele andere Generationen vorhin, wo sie ganz Leben verbracht haben, eine sehr persönliche Geschichte spielen soll. Deswegen finde ich schon, dass das Haus irgendwie einen sehr, sehr großen Einfluss und Rolle in dem Film hat, weil es halt diese Stabilität, die da auf einmal weg ist, darstellt, weil dann ist auf einmal dieser, ich weiß nicht, das Fremdkörper bezeichnen, aber vor allem für die Nora fühlt sich halt diese, ich glaube, wie heißt sie, Rachel?
Ja,
genau, die Rachel, die Schauspielerin halt fremd an und sie fühlt sich ja selber, also die Rachel fühlt sich selber auch nicht wohl mit der Rolle und in dem Haus und wie sie dann das alles Zeit bekommt, merkt man ja auch, wie sie dann zum Zweifeln anfängt, dass wirklich das Richtige ist, ob sie das spielt. Also ich finde schon, dass das Haus dann einen sehr, sehr großen Einfluss hat.
Ja, also das ist auch was ich gerade mit meinte, ne? Universelle Geschichten. Ich denke, jeder von uns ist wahrscheinlich irgendwann mal in seinem Leben umgezogen. Und allein da ist es ja so, also wenn man den letzten Schritt aus der alten Wohnung macht, also es ging mir zumindest persönlich immer so, dass ich mich nochmal kurz umgedreht habe und dachte so, oh, das habe ich ja alles erlebt. Oder wenn man mal zurückdenkt, damals habe ich mal da und da gewohnt und das ist mir da und da passiert. Da hat man ja oft auch bestimmte Orte im Kopf und das wollte Joachim Trier einfach so mit ein bisschen einfangen. Das hat er jetzt letztens auch mal in einem Interview für Letterboxd gesagt, dass das so ein bisschen die Ausgangsidee war, dass er so ein bisschen darüber nachgedacht hat, dass man ja vor allen Dingen mit der Kindheit oft so bestimmte Orte verbindet und die in ganz verschiedenen Szenarien dann mal so stattgefunden haben. Also dann hat er so gesagt, erinnert euch mal an euer Zimmer und dann erinnert euch mal an euer Zimmer aus der Kindheit bei Winter und dann bei Sommer und dann als ihr Liebeskummer hattet und so weiter und so fort. Und das ja, speichert sich ja irgendwie so ein bisschen in den Wänden, so erzählt er das ja, ne? Und das gilt halt ganz doll für die Nora, wie du das schon richtig angesprochen hast. Also sie kommt ja in das Haus und guckt in die eine Ecke, guckt in die andere Ecke und sieht auch ihre verstorbene Mutter. Also es geht auch viel um diese Abwesenheit der Mutter, die jetzt eben nicht mehr da ist und die aber so eine große Rolle für die beiden Schwestern in ihrem Leben gespielt hat, weil der Vater eben nicht da war.
Ja, und ich fand das auch eine sehr schöne Metapher mit dem, das Haus mag's gern laut und wenn dann wer das Haus verlässt, wird das Haus leichter und das mag das Haus nicht. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Ich weiß nicht, irgendwie ist das ein sehr schönes Bild von diesem ganzen Familienverband, den sie dort haben.
Ja, absolut. Man könnte jetzt so allgemein über den Film sagen, Joachim Trier macht einen Film schon wieder über kaputte Vater-Tochter-Beziehungen, weil das ist, zieht sich ja jetzt wirklich durch. Das gab es in Der schlimmste Mensch der Welt und auch bei Thelma war das ein zentrales Bild. Da ging es nicht nur um den Vater, aber so um die Eltern vor allen Dingen. Aber es ist jetzt auch wieder hier dieses, wie er das rüberbringt. Und das ist ganz oft ruhig und zurückhaltend, aber eben extrem authentisch. Und das macht es eben so interessant.
Ja, absolut. Und ich finde, was viel zu dieser Authentizität beiträgt, ist, dass die Figuren einfach auch mal Arschlöcher sein dürfen, ohne dass sie sich dann irgendwie dafür rechtfertigen oder das versuchen dann doch noch ins gute Licht zu drehen. Also die dürfen alle handeln und das sind, also vor allem der Vater auch, das sind alles keine, ich sage jetzt mal, durchaus sympathischen Figuren und die haben auch ihre Fehler gemacht, machen immer auch noch ihre Fehler, jetzt alle von denen. Aber ich finde es schön, dass sie das einfach auch so machen dürfen, ohne dass es entweder A gleich im kompletten Zerfall endet oder B dann sie sich auf Knien entschuldigen und es auf einmal eine komplette Harmonie herrscht. Und es ist dieser, keine Ahnung, dieser realistische Mittelweg, dass sich dann halt Leute streiten und dann will niemand so richtig eingestehen, aber alle wollen doch irgendwie gut miteinander sein und dann entschuldigt man sich nicht, auf einmal redet man halt einfach wieder miteinander, weil das halt einfach so ist. Und das fand ich irgendwie, keine Ahnung, das hilft, glaube ich, auch dabei, dass es sich anfühlt wie aus dem realen Leben und auch so universal übertragbar ist. Ich weiß nicht, wie ihr das findet.
Ich habe halt mich gewundert, weil in dem Film passiert eigentlich jetzt nicht so extrem viel. Aber ich war die ganze Zeit, hing ich an den Lippen von den Schauspielern und ich weiß nicht, was der Film gemacht hat. Der hat mich mega gefesselt. Und das, obwohl da jetzt nicht übelst viel passiert und Action und keine Ahnung und übelst die Kamerafahrten, das ist nicht der Fall. Aber trotzdem hat mich der Film von der ersten bis zur letzten Minute gepackt. Und das ist, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ich weiß nicht, ob die das irgendwie mit einem gewissen Vorwissen, dass die genau wissen, okay, wir müssen das genau so machen, damit die Leute ganze Zeit Aufmerksamkeit haben. Auf jeden Fall, das, was sie gemacht haben, haben sie richtig gemacht. Und ich kann nicht erklären, wie oder warum, aber ich war die ganze Zeit dabei. Ich hing an den Lippen der Schauspieler und Schauspielerinnen. Mega interessante Geschichte, auch stellenweise spannend. Ging es euch genauso? Oder habt ihr das auch hinterfragt? Oder habt ihr das vielleicht sogar gewusst, warum das so ist?
Also bei mir ist es jetzt erst so ein bisschen im Nachhinein auch bewusst geworden, auch als ich nochmal so ein bisschen Hintergrund Recherche betrieben habe. Vor allen Dingen Interviews mit Joachim Trier haben mir da sehr, sehr viel Aufschluss gegeben, warum der Film so faszinierend ist. Und ein zentraler Punkt, würde ich sagen, sind auf jeden Fall, wie die Figuren zueinander stehen und wie sie geschrieben sind. Wir haben mit Nora eine Figur, die irgendwie sehr kalt wirkt gegenüber ihrem Vater, gegenüber ihrer Schwester. Hingegen ist sie ja trotzdem irgendwie distanziert, aber irgendwie auch verbunden. Das merkt man irgendwie. Es liegt so in der Luft. Gleichzeitig ist sie eine sehr einsame Person. Und ich finde eine zentrale Szene, die perfekt beschreibt, wie unterschiedlich allein die Schwestern sind und trotzdem wie gleich. Ist eine Szene, in der Nora nach dem Tod ihrer Mutter in das Haus kommt und da ist Agnes bereits, sie hat sich ganz viel Mühe gemacht, die ganzen Sachen von der Mutter schon mal zusammenzustellen. Und ja, es wirkt so ein bisschen, als hätte Agnes sich vorbereitet, so jetzt gehe ich mit Nora so richtig in Diskussion, wer bekommt jetzt hier was und wir können vielleicht nochmal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen und so weiter und so fort. Und bietet es Nora auch an, hier sind die Sachen, du kannst dir was aussuchen und so weiter. Und ja, dann antwortet Nora so ganz platt so, ja, nimm das, worauf du Lust hast und den Rest kannst du wegschmeißen. Mhm. So, und sie hat überhaupt kein Interesse daran, sich weiter mit diesem Thema irgendwie auseinanderzusetzen. Und denn später gibt es nochmal ein Gespräch zwischen den beiden. Da sagt Agnes, sie könnte sich, oder sie hatte immer den Traum, mit ihrer Familie irgendwann in diesem Haus zu leben. Und Nora sagt daraufhin, so paraphrasiert, wie in diesem Haus hier? So, als könnte sie sich das überhaupt nicht vorstellen, obwohl sie ja selber in dem Haus aufgewachsen ist. Also die Schwestern sind so unterschiedlich und trotzdem spürt man so eine starke Verbindung zwischen den beiden, die dann auch so gegen Ende nochmal richtig sichtbar wird in ja. Gesprächen. Ja.
Ich fand, das war eine der schönsten Szenen im Film, ganz am Schluss oder gegen Ende, das Gespräch zwischen den beiden.
Ja.
Das war super stark und das, ja, ich fand das super. Also auch generell, wie diese Geschwisterbeziehung dargestellt wird, dass der Nora ja auch lange gar nicht so bewusst ist, wie viel Einfluss sie auf das Leben ihrer kleinen Schwester eigentlich hat und wie viel sie ihr geholfen hat und sie sich selber dem nicht bewusst ist und deswegen auch immer, ich sag jetzt mal, als weniger darstellt oder weniger kompetent darstellt, als sie eigentlich ist, sich um Menschen zu kümmern und so. Und wie ihr das dann bewusst wird, wie viel sie da eigentlich doch kann und geholfen hat, das fand ich wirklich, wirklich schön.
Absolut, das ist für mich auch absolut einer der großen Pluspunkte dieses Films. Das ist die Chemie zwischen den beiden Schwestern, zwischen Nora und Agnes. Großartig gespielt, absolut facettenreich in verschiedenen emotionalen Ebenen. Absolut großartig. Also kann ich gar nicht in Worte fassen. Das ist wirklich der absolute, das ist so ein, eigentlich sollte dieser Film so ein Denkmal werden für schauspielerische Leistung als in Form von Beispiel für Geschwisterliebe oder sowas. Also ich bin mir sicher, irgendwann werde ich mal einen Film gucken, wo es auch so um Geschwisterliebe geht und dann kann ich sagen, ey, guck mal, Sentimental Value, da haben sie es richtig gemacht. Da bin ich mir sicher, dass das passieren wird.
Bevor wir zu den Schauspielerinnen und Schauspielern kommen, hätte ich noch einen Punkt und zwar, was ich dem Film hoch anrechne, was ich wirklich mag, ist, dass er kein unnötiges Drama erzeugt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber also es gibt genug Drama in dem Film, darüber müssen wir nicht reden. Diese ganze Beziehung zu ihrem Vater und das Ganze mit dem Haus und dass er dann diese junge Schauspielerin reinbringt, die Nora ersetzt und so. Das ist alles genug Drama an sich, aber es ist nicht, dass jede Beziehung in diesem Film schlecht ist und dass jede Beziehung in diesem Film auf Drama ausgelegt ist. Natürlich einerseits die Beziehung zwischen Nora und Agnes und zwischen den Schwestern, auch wenn das halt diese typischen Geschwister-Stolpersteine sind, die sie haben, weil sie halt nun mal zusammen aufwachsen sind und Schwestern sind, ist da trotzdem Liebe da und sie sind trotzdem füreinander da. Und zum Beispiel auch mit Agnes und ihrem Ehemann, dass es dann nicht auch nochmal irgendwie eine Storyline gibt, dass der dann keinen Bock mehr auf das Familiendrama hat und abhaut oder so. Fand ich schön, dass es gibt schon genug Drama, da muss man nicht jede Beziehung oder auch zwischen Agnes und ihrem Sohn zum Beispiel, das ist ja auch eigentlich, dass sie ihn beschützen will und dass sie gute Mutter sein will und so, dass es schon genug Drama gibt in Beziehungen, dass sie nicht jede Beziehung, die in diesem Film vorkommen, dass nicht alle Beziehungen schlecht sein müssen, sondern dass sie auch zeigen, hey, da funktioniert es auch, nur an dem Ende hapert es halt gerade.
Es ist einfach extrem erwachsenes Geschichtenerzählen, was Joachim Trier hier wieder beweist. Auch das, was du angesprochen hast, die Beziehung zwischen Rachel und Nora hätte auch so viel schlimmer sein können, sag ich mal. Also sie hätte richtig eskalieren können. Aber die wird so elegant und erwachsen runtergespielt, dass man sich schon fast fragen muss, würde das in Wirklichkeit wirklich so laufen? aber an sich ist es wirklich, sind vielschichtig geschriebene Figuren und ein ganz smartes Drehbuch, sodass man ja richtig drin ist in der Geschichte und da total gefesselt ist davon.
Ja, und vor allem viele vielschichtige und gute Frauenfiguren in diesem Film, was leider immer noch nicht Norm ist.
Ja, aber was Joachim Trier schon wiederholt bewiesen hat,
stimmt,
dass er das kann.
Ja, das stimmt. Aber trotzdem immer schön zu sehen.
Auf jeden Fall, ja.
So, und diese Figuren brauchen natürlich auch gute Schauspielerinnen und Schauspieler. Und ich muss sagen, also die, okay, jetzt norwegische Namen. Renate Reinswe, ich entschuldige mich jetzt schon, hat ja auch schon in Schlimmste Mensch der Welt die Hauptrolle gespielt und da jetzt wieder. Ich finde, die ist einfach ein Hammer. Also ich könnte den ganzen Tag beim Schauspielern zuschauen und würde immer mal einen Spaß damit haben, auch wieder in der Rolle. Auch wenn es dann diese Szenen sind, wo sie im Film als Schauspielerin im Theater schauspielert. Ich fand das alles genial. Ich finde die wirklich, wirklich gut da drin. Wie geht's euch dabei?
Genauso. Also ich finde die auch ganz, ganz toll. Ich sehe die auch richtig gerne. Und ja, in ihrer Figur, wie sie das spielt, das ist einfach ja so ausgewogen, irgendwie so nachvollziehbar. Auch sie hat ja auch im Film als Schauspielerin so extreme Nervositätsattacken, Panikattacken vor dem Auftreten. Sie ist total nervös, wenn sie auftreten muss. Und ja, also die ganze Crew im Theater, die hat schon immer Albträume, glaube ich, wenn es an die Premiere geht. Und ja, vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran. Und da ist der Film auch sehr konsequent. Ihr Vater war ja zum Beispiel nie da, um sie so ein bisschen runterzubringen als Künstler. Er weiß, was das ausmacht, so auf der Bühne zu stehen. Und er hätte derjenige sein können, der sagt, hey, Nora, alles gut, es wird alles gut, du bist eine tolle Schauspielerin. Der hätte sie beruhigen können, aber er war halt nie da. Deswegen haben sich wahrscheinlich diese Panikattacken auch immer weiter so verschleppt und ja, sind jetzt halt so am Hochpunkt angekommen. Und das finde ich sehr konsequent irgendwie geschrieben und sehr smart, so dieser Einfall, ja.
Ja, auch dieses, dass sie ja doch irgendwie die Bestätigung sucht und sich aber auch einreden will, eigentlich ist es ihr egal, aber es ist ja nicht egal, was man eben auch in diesen Panikattacken dann sieht. Ich finde die Rolle wirklich gut und ich finde sie auch super. Kenny, wie geht's dir damit?
Ja, absolut. Ich glaube, wo du auch gerade gesagt hast, dass quasi so, der Film ist ein Beispiel für starke Frauencharaktere, das zeigt sich ja richtig bei ihr, weil sie will ja unbedingt ein starker Charakter sein, oder sie ist ja eigentlich auch ein starker Charakter, aber hat auch ganz viele Schwächen und hat auch Probleme, die sich natürlich in Form dieser Angststörungen da zeigen, und wir erfahren dann im Laufe der Geschichte noch ein bisschen mehr über sie, was sich bis zum Ende quasi so ein bisschen verborgen behält. Das ist auch großartig gemacht und absolut großartig. Also ich habe jetzt keine Ahnung von Filmfestivals, da bin ich komplett raus. Hat sie da irgendwelche Preise dafür bekommen oder sonst irgendwas? Weil wenn ja, absolut verdient, ne? Und nicht bloß sie, sondern auch noch die anderen tollen Leute, die da mitspielen, aber auch sie, großartig. Und ich werd wirklich was nachholen, vor allem, wenn ich weiß, dass der Joachim Trier noch andere Filme gemacht hat. Ich glaube, diesen 31. Oslo, 31. August, oder wie der heißt, ich glaube, den werde ich mir mal zu Gemüte ziehen, weil dann ist sie dabei, dann ist der Regisseur mit dabei. Und ich hoffe, sie auch mal in Zukunft noch bei anderen Produktionen zu sehen. Und ich denke mal, der Film wird auch dafür sorgen, dass sie noch sicherlich größere und bessere Rollen bekommt oder auch in größeren Produktionen Chancen bekommen wird. Also ja, absolut Wahnsinn.
Dann auf jeden Fall auch Schlimmste Mensch der Welt schauen, weil da spielt sie auch die Hauptrolle.
Okay, mach ich.
Ja, sie hat sich ja jetzt empfohlen, sie hatte jetzt zuletzt in A Different Man auch noch mitgespielt und vielleicht hat sie sich da jetzt mal ein bisschen, ja, auf die Bühne sozusagen gestellt, um vielleicht in zukünftigen auch Hollywood-Produktionen und so weiter mal mitzuwirken. Aber man merkt ja auch so ein bisschen, sie fühlt sich sehr verbunden zum Regisseur. Also es ist jetzt das zweite Projekt, glaube ich. Also ich habe jetzt Oslo 31. August nicht im Kopf, ob sie damit dabei ist. Aber ist jetzt das zweite Projekt auf jeden Fall mindestens mal mit Joachim Trier. Und das, was man so hört und liest, scheint sie wirklich sehr beeindruckt auch von der Art und Weise zu sein, wie Joachim Trier Regie führt und was er für Charaktere zeichnet und dass sie sich dort auch selber oft wiederfindet. Ich finde, auch eine Szene will ich nochmal ein bisschen hervorheben von ihr.
Ich wollte nur kurz anmerken, sie ist in Oslo 31. August dabei.
Okay, dann ist sogar schon das dritte Projekt. Also es würde mich nicht wundern, wenn sie beim vierten dann auch wieder mit dabei ist. Aber eine Szene von ihr wollte ich noch mal ein bisschen hervorheben, die ich gar nicht zu sehr spoilern will, aber es gibt eine Szene, wo sie einen emotionalen Ausbruch hat und ich will nur so viel verraten, das ist nicht in dem Kontext, wie man es zuerst denkt. Also man denkt, man wüsste, warum sie jetzt diesen Ausbruch hat und dann wird aber in ein ganz anderes Szenario geschalten und das fand ich brillant inszeniert.
Vor allem, dass du es nicht vorhersehen konntest, ne? Dass du wirklich dann überrascht warst. Und das ist halt mittlerweile nicht mehr oft der Fall, dass das, wenn, vor allem wenn du viele Filme gesehen hast, was wir ja nur noch machen, der eine mehr, der andere weniger, liebe Grüße ans Du. aber wenn du schon viele Filme gesehen hast, dann hast du oft dieses 0815, dieses Schema F, ne? Und hier haben sie es geschafft, so einen Plot da reinzupacken, der nicht vorhersehbar war für mich. Und das war wirklich richtig großartig gemacht. Also wirklich genial.
Ja, definitiv. Und wir haben neben ihr ja auch noch einen weiteren sehr, sehr guten Cast. Wir haben Stellan Skarsgård als den Vater und Inga Ibsdotter Lillians als die andere Tochter und Elle Fanning als Rachel. Und ich finde wirklich, also dieser ganze Cast ist wirklich, wirklich ein Wahnsinn. Auch wenn ich beim Skarsgård immer Mamma Mia im Kopf habe. Aber gut, das ist, glaube ich, einfach ein Ich-Problem. Aber ich fand diesen ganzen Cast wirklich ein Wahnsinn. Die haben so eine gute Chemistry auf der Leinwand oder am Bildschirm halt. Ich hatte echt Spaß, denen zuzuschauen, auch wenn die Charaktere an sich jetzt nicht so viel Spaß hatten die ganze Zeit.
Ja, absolut. Also, ja, Kenny, du zuerst gerne.
Tatsächlich ist Stellan Skarsgård der Grund, warum ich mich für den Film entschieden habe. Ne? Also hier redaktionsintern wird natürlich immer geguckt, wer wegen dem Verteilen von den ganzen Filmen und Presseverführungen und was weiß ich. Da guckt man natürlich jetzt mal, guckt nicht unbedingt immer alles. Da gibt es Sachen dabei, wo du sagst, ach komm, nee, das muss ich mir nicht geben. Hier war es halt so,
ja,
da ich dachte, okay. mit Stellan Skarsgård dachte ich mir so, ah, das ist ja großartiger Schauspieler, den mag ich ja. Und dann waren halt so viele positive Kritiken für den Film. Da dachte ich mir, okay, gut, gibst du dir mal eine Chance. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe tatsächlich. Aber er war der Hauptgrund, warum ich mir den angesehen habe. Aber das ist nicht der Hauptgrund, warum der Film gut ist. Sondern, ja, die beiden Geschwister, also groß, wie hatte ich, ich schwärme die ganze Zeit, aber ja, tatsächlich, schön gemacht.
Ja, also Agnes, finde ich, ist auch eine nicht zu unterschätzende Figur. Also mal abgesehen davon, dass die Schauspielerin, deren Namen ich lieber jetzt nicht nochmal wiederhole.
Ja, cool, lass mich hängen hier, Bas, das ist okay.
Ja, also ich sage einfach mal, die Inga, die macht das super und ist für mich auch eine super faszinierende Figur. Sie ist so ein bisschen das sanfte Glied der Familie und versucht auch immer so ein bisschen den Streit zu schlichten. Wenn Nora so einen Ausbruch hat gegenüber ihrem Vater, ist sie so der Part, der dann sagt, ey, alles gut, beruhig dich wieder, lass es sein und so weiter. Und ist ihrer Schwester auch sehr stark verbunden, macht sich sehr viel Sorgen um sie. Und ich finde auch, ihre Figur an sich ist sehr sinnbildlich irgendwie, weil wir lernen dann später im Film, dass sie mal Teil von einem Film war, von ihrem Vater. Und sie ist aber nicht diejenige, die Schauspielerin geworden ist, sondern die andere Schwester, also Nora. Und das, finde ich, ist irgendwie ja sehr sinnbildlich für diesen Film und die Figuren da.
Ja, und auch wie sie mit ihrer eigenen Erfahrung dann mit ihrem Sohn umgeht, weil halt ihr Vater dann ihren Sohn auch als Schauspieler für seinen neuen Film casten will und sie sich halt komplett querstellt dagegen, weil sie halt mit diesem emotionalen Zwiespalt, also einerseits während dem Filmdreh ist sie quasi die wichtigste Person für ihn in ihrem Leben und danach war es halt, es ist alles mal egal, wie distanziert und dass sie das halt für ihren Sohn auch nicht will und da halt auch als Erfahrung sprechen kann, fand ich schon sehr stark.
Absolut. Und Stellan Skarsgård haben wir jetzt schon angesprochen. Auch seine Figur, ich finde da, also ich, vielleicht kennt ihr auch so jemanden irgendwie, habt euch irgendwie so jemanden im Umfeld, der sich nur über einen ganz bestimmten Weg irgendwie ausdrücken kann. Und Gustav Borg heißt die Figur im Film, der kann sich auch nur über seine Filme ausdrücken. Der ist ganz schlecht in Kommunikation. Das beste Beispiel ist ganz am Anfang eine Szene, wo er irgendwie, ich weiß gar nicht, was genau die Frage war, irgendwie, wie er seine Tochter beschreiben würde oder so. Und er hat das einzige Antwort parat, dass sie hübsch sind. Und da würde man ja schon
ich
erwarten.
Ich glaube, es war die Mutter, glaube ich.
Ja, genau. Da sieht man so, der beschäftigt sich gar nicht so richtig. Er kann sich überhaupt nicht ausdrücken, was er eigentlich so wirklich empfindet, weil wir merken trotzdem als Publikum, da ist was in ihm, was irgendwie raus will, aber ja, er kann sich eben nur über seine Kunst ausdrücken und das fand ich irgendwie ja sehr bemerkenswert.
Ja, und er hat auch, also er kann sich zwar nur über seine Kunst ausdrücken, aber andererseits hat er auch nicht wirklich Respekt vor der Kunst, die zum Beispiel seine Tochter macht, weil die ist halt Theaterschauspielerin und da probiert er nicht mal so richtig, sich damit zu beschäftigen und zu verstehen, was sie damit vielleicht ausdrücken will, weil er, quote, Theater nicht versteht, wo ich mir denke, du bist Filmregisseur, du kannst ja doch noch irgendwas, also du weißt doch, wie das funktioniert, dann ist halt Theater und nicht Leinwand, aber der hat nicht mal die Muße dazu, sich damit zu beschäftigen, weil es ihm entweder unangenehm ist, er sich damit nicht beschäftigen will oder es ihm einfach egal ist.
Ja, absolut. Und ein Punkt, was ich gerade sagte, dass man merkt, dass es in ihm steckt, diese Liebe und auch so ein bisschen die Schuld. Das merkt man auch so daran, wie er mit Rachel umgeht, weil zu ihr ist es sehr einfühlsam, schon fast väterlich, könnte man sagen.
Mhm.
Und ja, das ist ja umso schmerzhafter für die Töchter irgendwie, auch wenn die das jetzt nicht so direkt mitbekommen. Aber für uns als Publikum ist es halt irgendwie schmerzhaft zu sehen, wie er mit Rachel umgeht, während seine Töchter da komplett auf der Strecke bleiben und geblieben sind über die Jahre.
Genau, und das ist wieder das, was halt die Agnes auch erfahren hat, wie sie als Kind in seinem Film mitgespielt hat. Da war sie wichtig und danach nicht mehr. Und da schließen sich mehrere Kreise in diesem Film, wo man schön sieht, all das Trauma, was die Schwestern haben, wie das jetzt mit der Rachel anders ist, wie das mit anderen Leuten anders ist und warum die selber nie geheilt sind davon. Und das fand ich sehr schön. Ich hab, ja, bitte?
Als die Rachel Kemp da quasi mit reinkam bei diesem Filmfestival, wo die halt quasi sich aufeinandertreffen, weil sie soll dann ja die Rolle in diesem Film von Gustav spielen, weil ja die Tochter abgelehnt hat. Und als das passierte, da hatte ich das Gefühl, da ist so ein bisschen, da knistert irgendwas in der Luft. Ich hatte so Angst, so, oh nein, das wird doch so eine komische, strange Liebesbeziehung zwischen dem Alten und einer Jungen. Und ich war so dankbar, als das dann nicht der Fall war, als es wirklich nur darum ging, er ist ein erfahrener Regisseur, sie ist eine junge, aufstrebende Schauspielerin. Und die arbeiten wirklich aktiv zusammen an der Rolle und zwar so richtig heftig, intensiv, damit sie sich wirklich so gut wie möglich in diese Rolle reinleben kann. Und da war ich froh, dass das dann nicht irgendwie so eine peinliche Alt-Jung-Beziehung war. Da war ich echt froh. Übrigens, die Schauspielerin Elle Fanning, wir haben jetzt relativ wenig mal über andere Sachen gesprochen, wir haben recherchiert, die hat bei Benjamin Button mitgespielt und auch bei Super 8 noch als sehr junge Schauspielerin, als Kinderdarstellerin. Ne? Und wir als Stellan Skarsgård kennt man natürlich aus Dune zum Beispiel und wo ich finde, wo er herausragend ist, als hier Jabina in der Serie Tschernobyl.
Nein, natürlich Mama Mia, also das ist das Einzige, was ich mit diesem Typen jemals immer verbinden werde, ist Mama Mia. Ich kann, also es tut mir echt leid, aber ich sehe ihn immer nur auf einem Boot zu ABBA-Songs tanzen.
Aber kleiner Disclaimer für alle, die jetzt Mama Mia lieben, in diesem Film singt er nicht.
Ja, was wahrscheinlich die bessere Entscheidung ist. Und sie war auch in A Complete Unknown. Genau. Ich habe noch eine Frage, die ich gern klären würde. Und zwar so spoilerfrei wie möglich. Ich weiß nicht, ob wir das ganz hinkriegen. Also eine ganz kleine Warnung hier, aber was haltet ihr vom Ende? Findet ihr, das ist ein Happy End?
Es ist kein zufriedenstellendes Ende, finde ich.
Ja.
Aber, also sowas, aber ich will es auch nicht spoilern jetzt, ne? Also.
Es ist ein Joachim Trier-Ende, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall.
Weil man irgendwie das Gefühl hat, also man hat schon das Gefühl, der Film endet jetzt hier an der richtigen Stelle und das, was zu sehen ist, spricht auch mehr als 1000 Worte, aber es ist auch nicht so, dass man aus dem Film kommt und sagt, was eine krasse Auflösung und jetzt bin ich komplett beruhigt und weiß, wie es mit den Figuren 100% weitergeht.
Ja, ganz genau. Also er sagt uns ja im Prinzip im Laufe des Films schon, wie der Film enden wird. Und dann gibt's aber noch eine letzte Einstellung, die das alles wieder im anderen Licht dastehen lassen könnte, wenn man das so interpretieren möchte. Und das fand ich eigentlich sehr schön, aber ich habe für mich noch nicht selber rausgefunden, ob es jetzt ein Happy End ist oder nicht, oder ob es einfach nur ein Ende ist und wir müssen schauen, was mit diesen Figuren passiert. Gut, Habt ihr noch Punkte? Habt ihr noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt, was ihr reden möchtet?
Ich möchte unbedingt über die Kamera reden.
Ja, bitte.
Also ich gehe nochmal zurück zum Anfang, wo quasi dieser Film in der Perspektive des Hauses anfängt. Da hast du ganz viel interessantere Kameraeinstellungen, die so ein bisschen Wes Anderson-mäßig sind. Also jetzt nicht farbmäßig, dass alles jetzt komplett bunt und knallig ist, aber von den Kameraeinstellungen zum Beispiel, da gibt es eine Stelle, wo quasi, das ist ja quasi so ein älteres Holzgebäude, ne, was so in so einem ganz eigentümlichen Stil, den ich gar nicht beschreiben kann. Und da ist natürlich viel Holzleisten und sowas. Und die sind immer mittig platziert. Das ist immer alles sehr symmetrisch und alles sehr gerade und ne, mittig gefilmt. Und das hat mir sehr gefallen. Das fand ich sehr schön. Und auch allgemein im Film habe ich da versucht, darauf zu achten. Du hast ganz oft so Einstellungen, wenn zum Beispiel jemand in einem Türrahmen stand, dann war der Türrahmen komplett in der Mitte gefilmt, dass links und rechts der Spalt exakt gleich breit ist. Und das hast du ganz viel in diesem Film. Diese saubere Kameraarbeit, dass es wirklich sauber ist. Nicht dieses, wir halten jetzt mal die Kamera ein bisschen schief, ne? Oder machen wir irgendwelche anderen Experimente mit der Kamera. Du hast doch, wenn du Kamerabewegungen hast, waren die relativ sanft und einfache Drehungen. Und außer in den unangenehmen Szenen, wo quasi so Spannungen zwischen Charakteren ist, da hat man sich dann irgendwie für eine Shaky Cam entschieden, die ich ja eigentlich auf den Tod hasse. Deswegen hasse ich ja eigentlich auch The Office, weil ich glaube, The Office hat quasi die Shaky Cam salonfähig gemacht. Und ich hasse Shaky Cam. Mal Gruß raus hier an die Star Wars Serie mit Obi-Wan zum Beispiel, wo so viel Shaky Cam benutzt wurde, dass sogar Menschen das quasi mit digitalen Methoden quasi still gemacht haben und dass hunderttausende Menschen geguckt haben, gesagt haben, so, das ist viel schöner. Ich hasse Shaky Cam, aber hier wurde
es nicht. Ich wusste nicht, dass das so ein tiefer Hass in dir sitzt, aber
ja,
lass es
doch, Shaky Cam ist absolut.
Da.
Ah, da krieg ich Wallungen. Auf jeden Fall, aber hier wurde die Shaky Cam, also nicht so extrem Shaky Cam, dass es wie ein Erdbeben wirkt, sondern halt wirklich so, dass du merkst, okay, das ist gerade so eine unangenehme Szene, wenn zum Beispiel so eine Art Streitgespräch oder wenn unangenehme Emotionen quasi zwischen Charakteren ausgesprochen werden oder zum Beispiel auch zwischen den Geschwistern. Es gibt Szenen, wo die beiden auf der Kamera sind und da ist die Kamera still und dann hast du Szenen, wo die beiden quasi über Emotionen sprechen, über Sachen, die sie verarbeiten und dann hast du plötzlich diese Shaky Cam, also die wurde quasi schon stilmäßig benutzt. Und das ist mir sehr aufgefallen hier in den Filmen. Normalerweise ist es so, wenn ich mir Filme angucke, dass du dann erst im Nachhinein so überlegst, so, ach ja, das stimmt, da waren ja gute Szenen dabei oder die oder schlechte Cuts jetzt, wie bei Bohemian Rhapsody, wo du dann merkst, in dieser einen Szene waren 5000 Cuts drin oder so. Aber hier ist es mir im Film relativ gut aufgefallen und das fand ich stilmäßig einfach sehr schön. Also ich fand das großartig. Ich war da sehr dankbar dafür, dass hier gewisse Kameraelemente benutzt wurden, um verschiedene Situationen besser darzustellen. Und habe ich ja einfach gemerkt, keine Ahnung. Wie ging's euch? Irgendwie auch aufgefallen oder bin ich der Einzige?
Sag du es zuerst gerne.
Ich muss nur sagen, ich kann nur zustimmen. Ich fand die Kamera sehr, sehr gut und auch so die ganzen, also auch wie die Bilder, die Farben und alles war teilweise sehr, sehr steril, obwohl überall Chaos herrscht und so. Ich fand den stilistisch vielleicht den wunderschön, aber das ist kein Wunder, glaube ich.
Ja, es ist ein ruhiger Film und die Kamera ist einfach, fantastisch und er ist einfach geprägt von sehr vielen Beobachtungen, nicht nur von Natur, die eine große Rolle spielt, auch immer wieder so hin und wieder mal so die Schatten vom Regen an der Fensterscheibe oder auch dieser Garten vor dem Haus, der wird auch immer mal wieder so präsent gezeigt. Natürlich das Haus wird sehr viel beobachtet, also die Wände, die Türen, Fenster und so weiter und so fort. Und natürlich die Gesichter sind sehr prägnant irgendwie. Also das fällt einem schon auf, ja.
Ja, und uns wird ja auch im Film erklärt, wie sie zum Beispiel die letzte Szene drehen wollen. Und sowas finde ich immer cool, wenn sie das tatsächlich so umsetzen, wie sie es einem schon erklärt haben. Deswegen hat mich auch komplett abgeholt auf jeden Fall.
Ich fand es ein underrated, echt coolen Einblick so ins Filme machen auch. Also wie intensiv Rachel und Gustav Borg dann da sitzen und den Film durchgehen und die Charaktere und ich fand es ein bisschen, hatte auch ein bisschen was Komödiantisches, wenn Elle Fanning da so ein bisschen was zu ihrer Figur fragt und man merkt, der Regisseur ist eigentlich nicht daran interessiert, dass sie die Rolle spielt. Er will ja seine Tochter dort haben. Und deswegen sagt er immer nur, ja, was denkst du denn? Ja, gut. Aber nee.
Dann halt nicht.
Genau, dann halt nicht. Vielen Dank auch. Ich fand es einen coolen Einblick, so ins Filme machen. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber ich fand es auch einen ganz schönen, mitunter ganz schön heftigen Seitenhieb in Richtung Netflix.
Oh ja, also subtil ist das definitiv nicht. Mich wundert bin ich, dass sie da auch so aktiv Netflix sagen dürfen und dann, ja, wie es halt in Entscheidungen eingreifen, auch diese Interviewsituation und so, wie die Journalisten da rausschickt dann alles, fand ich heftig, aber gut, ich meine, wer weiß, was für Erfahrungen er gemacht hat.
Ja,
aber das ist keine Netflix-Produktion, oder? Also das ist wirklich ein Seitenhieb, oder?
Das ist, glaube ich, wirklich ein Seitenhieb, ja. Also ich glaube nicht, dass der. Sonst würde der wahrscheinlich auch nicht so eine breite Kinoauswertung bekommen.
Aber allgemein, dass mehrere so Elemente drin sind, zum Beispiel auch der Podcaster oder wie auch immer, der Interview-Typ, der da unangenehme Fragen stellt und sowas gibt es ja auch in der Wirklichkeit. Es gibt ja ganz viele Interviews von gewissen Schauspielern, die dann auf Personen treffen, die unangenehme, schlechte Fragen stellen, wo dann auch die Schauspieler oder Schauspielerin quasi oder wer auch immer da interviewt wird, einfach aus der Haut fahren, einfach sagen, nee, hier ist jetzt Schluss, ich habe keinen Bock mehr auf diese dummen Fragen. Und das fand ich auch sehr interessant gemacht. Und allgemein, ich liebe allgemein so Filme, die einen Schaffensprozess eines Films darstellen, wie zum Beispiel auch Once Upon a Time in Hollywood zum Beispiel, ist ja auch so ein Fall, wo es ja um das Schaffen eines Films geht. Oder was war es hier von The Gentleman zum Beispiel, wo es ja auch um ein Drehbuch für einen Film geht. Das ist so ein bisschen subtil Meta drin, ne? Das ist nicht der Hauptgrund, aber der eine Typ will ja, ist ein Guy Ritchie-Film, will ja quasi eine Art Film machen oder ein Drehbuch und das stellt die ganze Rolle des Films. Ich mag das, ich finde das immer toll, wenn irgendwie sowas eingebaut wird in Film. Finde ich schön.
Ja, also der Film wird im Großteil, also zumindest UK, Irland und so, wird er von Mubi vertrieben und überraschenderweise. Aber Netflix ist jetzt nirgends drinnen. Ja, spannend. Gut. Tim, hast du noch was?
Vielleicht so ein Hinweis für Leute, die jetzt in der Filmgeschichte ein bisschen mehr bewandert sind, sozusagen. Man könnte den Film, oder ich habe zumindest so den Vergleich gezogen, man könnte den gut mit Ingmar Bergmans Herbstsonate vergleichen. Also dort geht es auch um eine, in dem Fall dann Mutter-Tochter, Konflikt. Wo der zentrale Vorwurf so ein bisschen das Fehlen von Liebe in der Beziehung zwischen den beiden ist. Und die Mutter hat sich auch lange nicht blicken lassen. Und ja, also man kann das relativ gut vergleichen, glaube ich. Auch wenn da die Hintergründe nochmal andere sind. Aber so vom Feeling her hat er mich schon ein bisschen daran erinnert. Wobei Ingmar Bergmans Film da, glaube ich, deutlich streitsüchtiger ist, um mal wieder diesen Begriff zu benutzen. Aber das so als Tipp. Und ein Gag muss ich natürlich noch bringen. Also ich finde natürlich Irreversible und Piano Teacher, das sind geeignete Filme für einen Siebenjährigen.
Ja, das wollte ich eigentlich zu sprechen kommen. Also welche DVDs würdet ihr denn einem Siebenjährigen zum Geburtstag schenken?
Oh Gott. Darauf muss ich mich vorbereiten. Inglourious Basterds von mir aus, ja klar.
Also am besten was Seichtes, was jetzt nicht so dramatisch ist, so After Sun oder sowas.
Ja, natürlich. Das, ja, schöne guten Laune-Filme. Ja.
Oder irgendwas Einfaches von Werner Herzog, ja.
Ja, also gut, einmal Inglourious Basterds, einmal After Sun, danach ist der Geburtstag ein Hit. Verstehe.
Ja, also ich finde Irreversible ist auch ein super Pick da an der Stelle, ja.
Gut, dann können wir zum Fazit kommen. Ich glaube, es war jetzt in den letzten 45 Minuten doch sehr ersichtlich, dass wir alle drei den Film sehr, sehr gut fanden. Aber um das nochmal zu konkretisieren, also tolle Story. Warte mal,
kann ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja? Ich würde gerne eine Sache noch raushauen.
Bitte.
Ein Thema wollte ich gerade noch ansprechen, und zwar geht es um das Thema Altern. Das ist ja auch quasi ein Teilbotschaft dieses Films, weil der Regisseur, der Gustav, der hat lange Zeit keinen Film gemacht und machte dann endlich wieder mal einen Film und sucht sich dafür ja auch quasi Leute, mit denen er früher zusammengearbeitet hat, zum Beispiel auch einen Kameramann, ne, und den besucht er dann quasi und stellt dann fest, wie gebrechlich und kaputt der mittlerweile ist und ist dann quasi so ein bisschen hergerissen, ob er ihn ja noch dafür benutzen will oder nicht, weil er wird sich so, denkt, das kriegt er glaube ich nicht mehr hin, weil er früher mal so ein fitter Kameramann war. Und das ist auch so eine Subbotschaft in dem Film. Film, wie man mit dem eigenen Alter umgeht, ob man auch quasi irgendwann mal, wenn man älter wird, Sachen einfach nicht mehr so gut kann, ob man das eingesteht oder ob man sagt, okay, ich bin trotzdem, auch wenn ich jetzt alt bin und nicht mehr vieles kann, kann ich trotzdem noch viele Sachen gut. Und das ist auch so eine gewisse Botschaft des Films. Eine von vielen tatsächlich. Und das ist, obwohl der Film, wenn er geht, 135 Minuten übrigens, ne? 2 Stunden, 15 Minuten. Und aber der wirkt nicht kurz oder nee, der wirkt nicht lang. Im Gegenteil, der wirkt eher kurz. Also das fühlt sich nicht wie 2 Stunden, 15 Minuten an. Und da steckt trotzdem so viel drin, obwohl nichts drin ist, was unnötig ist. Und wirklich dieses Gleichgewicht zu finden zwischen alles reinzupacken, was wichtig ist für die Handlung, auch Szenen, wo jetzt quasi keine Schauspieler drin sind, einfach um ein gewisses Feeling für gewisse Situationen oder zum Beispiel für das Haus darzustellen, aber dann zum Beispiel so unnötige Sachen reinzupacken, die nicht gebraucht werden, wie zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, wenn jetzt zum Beispiel der Partner von Agnes noch irgendwie beziehungsmäßig irgendwas reingepackt hätte oder irgendwelches Drama zwischen Nora und der Schauspielerin, das ist zum Beispiel nicht drin. Und dieses Gleichgewicht zu finden zwischen dem, wir packen nur rein, was wichtig ist, und wir lassen das weg, was absolut nicht notwendig ist, das haben die hier wirklich echt gut gemacht. Und trotzdem schaffen sie es noch irgendwie, noch Zwischenbotschaften reinzupacken, Botschaften und Moral. Und das ist wirklich eine sehr gute Mischung. Hat mir sehr gut gefallen.
Absolut, sehr schön. Ja, dann habt ihr, also, ich frage nochmal, habt ihr doch irgendwas? Weil sonst würde ich jetzt wirklich zum Fazit kommen.
Ich nicht, nee.
Sehr
ich
gut.
Bin auch durch.
Perfekt. Gut, also wie schon gesagt, ich glaube, es war sichtlich, wir machen den alle drei. Tolle Schauspielende, tolle Story. Einfach ein sehr guter Film mit einer sehr guten Geschichte, die sehr schön erzählt ist. Und ich würde sagen, Tim, du machst weiter und dann darf der Kenny sein Fazit ziehen.
Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, ich bin auch Fan des Films. Ich mag den, um es mal vorsichtig zu formulieren. Hat sich auch jetzt nochmal auf den letzten Metern des Jahres in meine Top-Liste gemausert. Also ich fand den echt richtig, richtig toll geschauspielert, richtig toll geschrieben, richtig toll inszeniert. Ist ein Film über, ja, sentimentale Werte, die irgendwie nicht nur in Menschen verborgen sind, sondern auch in Dingen irgendwie. Und da komme ich wieder zurückgeschlossen zum Anfang, komme ich wieder zu dieser universellen Geschichte, denn das hat ja irgendwie jeder, würde ich jetzt mal sagen. Ich würde vorsichtig formulieren, dass das vielleicht Joachim Triers in Anführungszeichen konventionellster Film ist, was aber nichts sein sollte, was einen abschreckt. Also ja, das ist einfach ein Familiendrama, das aber nicht 0815 ist. Es geht hier ganz viel um das Wie. Und das haben wir, glaube ich, jetzt hinlänglich beschrieben. Ist super.
Ja, Sentimental Value ist wirklich ein großartiger Film über die Beziehung zwischen Geschwistern, Beziehungen zwischen Kindern und Eltern, die aber auch eine Geschichte erzählt von filmschaffenden Menschen und die einfach großartig inszeniert ist. Wir haben hier großartige Schauspieler und Schauspielerinnen, wir haben ein tolles Drehbuch, wir haben tolle Inszenierungen, egal ob es auch Kulisse, ob Kostüme und Klamotten und auch Kosmetik, was weiß ich. Also es war alles perfekt und super, so wie es ist. Und ich bin dankbar, dass ich diesen Film sehen durfte. Ich freue mich, in Zukunft von dem schwärmen zu dürfen. Auch bei mir ist er tatsächlich auf der Top 10 gelandet jetzt. Ich muss noch irgendwo einordnen, wo genau. Da bin ich gerade noch einmal stellen. Aber der hat sich bei mir auch nochmal reingemausert. Und ich freue mich, ihn gesehen zu haben. Und hier muss ich sagen, in den letzten paar Podcasts, die ich gemacht habe, habe ich immer wieder sagen müssen, ist jetzt nicht der schlechteste Film, aber für Kino, nee, reicht's nicht aus, weil Kino einfach mega teuer geworden ist. Und hier sage ich euch, Leute, absolute Empfehlung, den könnt ihr euch wirklich bedenkenlos im Kino angucken. Da lohnt sich das Geld. Immerhin ist es ja 2 Stunden 15, nicht bloß so ein 90-Minuten-Ding. Ihr habt hier wirklich eine großartige Zeit. Und da wirklich absolutes Go von mir, da lohnt sich ein Kinobesuch.
Absolut. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Den Telestammtisch findet ihr überall, wo es Likes gibt, also auf Insta, Spotify. Wir haben einen Discord-Server, wenn ihr über den Film oder andere Filme von Joachim Trier oder sonst irgendwem mit uns reden wollt. Findet ihr tele-stammtisch.de/discord. Und ja, würde uns freuen, wenn ihr uns dann einen Besuch abstattet. Ich bedanke mich auch bei euch beiden für den Podcast. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.
Tschüss. Wollen wir noch